Nachgefragt. Herzlich willkommen, Michael Kirchschlager.
Der Drache Emil ist vielen Thüringer Kindern bekannt. Für welche Altersgruppe sind die Geschichten rund um den Drachen Emil besonders geeignet?
Ja, für Grundschulkinder 1. bis 4. Klasse, wobei die Geschichten mit dem Alter natürlich mitwachsen. Der Emil wird als kleiner Drache, der nicht fliegen kann, der nicht Feuer spucken kann, wie so ein Erstklässler, der das Schreiben lernt, geboren. Und für die Viertklässler haben wir schon den Drachen Emil, der da schon Thüringen rettet.
Könnte man sich auch vorstellen, dass Emil irgendwann auch in die Pubertät kommt?
Ja, da befindet er sich gerade und das ist besonders interessant, weil ich auch Kinder habe, die in der Pubertät sind und da wird der Emil sehr, sehr menschlich.
Also könnte man sagen, dass es auch irgendwann für 11- bis 13-jährige Kinder Emil geben wird?
Ich weiß nicht, ob ich das mache, weil der Sprung ist doch zu groß. Die Grundschulkinder, das ist eine geschlossene Altersgruppe. Ich hatte überlegt, mal Drachen-Emil-Roman zu schreiben für größere Kinder, wo Emil ein bisschen diese Umweltproblematik und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das mir wirklich so glückt.
Als Verleger können Sie anhand von Zahlen einschätzen, wie gefragt Bücher sind. Das Leseverhalten ändert sich bei vielen Kindern und Jugendlichen nach dem Grundschulalter. Informationen von Pädagogen und Eltern lassen den Schluss zu, dass bei den 11- bis 13-jährigen Kindern die Motivation zum Lesen besonders wichtig ist. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen Lesemotivation im Grundschulalter und in späteren fortführenden Schulen?
Ich denke, ein wichtiger Aspekt sind beim Leseverhalten die Eltern. Wir lesen nicht weniger, wir lesen sogar viel, aber wir lesen in unseren Handys. Wir lesen die Texte in unseren Handys und wir sollten darauf achten, dass unser Leseverhalten nicht von den digitalen Medien so stark beeinflusst wird, dass wir das Buch außer Acht lassen. Deshalb finde ich, sollte man schon die Leseförderung im Grundschulalter massiv fördern, direkt aufs Buch.
In Ihren Büchern fließen natürlich auch Ihre Erfahrungen ein als Historiker. Sie haben geschichtliche Hintergründe. Presseberichte zu Ihren Lesungen berichten über Kettenhemd, Schlangenhaut und begeisterte Zuhörer. Wie kann man sich eine Lesung mit Ihnen vorstellen?
Naja, es ist eine Ein-Mann-Theater-Aufführung. Ich hole mir auch Kinder mit zu mir vor, auf meine Bühne sozusagen, die mir dann als Knappen behilflich sind. Die Kinder können auch mal ein Kettenhemd anheben. Sie können mal eine Schlangenhaut, eine Drachenhaut mal streicheln. Und ich stelle fest, dass viele, viele Kinder mit den Materialien erstmalig überhaupt in Kontakt treten. Und wenn ich als Ritter im gestrickten Kettenhemd dort vorn stehen würde und würde dort meine Lesung machen, meine Theateraufführung machen, dann würden die Kinder schnell merken, dass das kein echter Ritter ist, sondern dass das sozusagen ein Fake ist, was der Ritter dort trägt. Deswegen ist das Kettenhemd aus Eisen. Ich schwitze dabei auch richtig. Und das kommt bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen natürlich gut an. Authentizität.
Wie viel wiegt dein Kettenhemd?
Also mein Sommerkettenhemd wiege ich 12,5. Mein Winterkettenhemd, also das mit den langen Ärmeln, wiege ich 16 Kilo. Dann kommen noch mal 3 Kilo vom Helm dazu. Naja, alles insgesamt sind das so 25 Kilo. Also weniger als ein Soldat.
Beeindruckend. Ihre Bücher sind sehr liebevoll illustriert. Wie kann man sich eine Zusammenarbeit mit einem Illustrator vorstellen? Bekommt der Illustrator die fertigen Texte? Redet man vorher? Ja, wie wird da die Verständigung und wie viel Einfluss haben Sie? Beziehungsweise, wie können Sie mit den Illustratoren Ihre Gedanken und Ihre bildlichen Vorstellungen umsetzen?
Der Drache Emil wird ja illustriert von Steffen Grosser. Steffen Grosser, eine sächsische Frohnatur, ein alter Freund aus meinen Runeburg-Tagen, wo ich als Student auf der Runeburg noch an archäologischen Ausgrabungen teilgenommen habe. Und der Steffen Grosser, der hat durch seine frohe Natur, durch seinen Witz, durch seinen Charme, durch seine Fröhlichkeit, hat er genau das, was man als Illustrator gerade für den Drachen Emil braucht. Und der Drachen Emil, wenn Sie sich den mal genau angucken und Sie sehen auch den Steffen Grosser, dann sehen Sie, dass er sehr viel vom Illustrator hat. Und das, was der Drachen Emil sagt, das hat er von mir. Und da ist eine sehr, sehr schöne Symbiose. Nein, der Steffen Grosser kriegt von mir die Texte und dann sage ich, lieber Egon, das ist ein Spitzname, ich sage, illustriere es durch und dann sucht er sich die besten Bilder aus und er hat bis jetzt immer wieder die Sache so getroffen, dass ich davon beeindruckt gewesen bin, wie er es umgesetzt hat und auch sehr kindgerecht. Und für mich ist das, was der Steffen Grosser macht, wirklich große Kunst. weil er damit die Herzen der Kinder über die Texte hinaus noch begeistern kann.
Jetzt zu Ihren Arbeiten. Wo können Sie am effektivsten arbeiten?
In der Küche. Ich arbeite am liebsten in meiner Küche.
Stören Sie da Geräusche rundherum oder ist das für Sie sogar schön, wenn die Frau kocht und die Kinder reinkommen? Und
Nee. Also wenn ich koche, da kann ich abspannen. Wenn ich koche, da habe ich meine Ruhe, da habe ich die besten Ideen. Oder wenn ich bei mir auf meinem Burgturm sitze mit meiner Familie und habe da an meinem Lagerfeuer keine Thüringer Schwarzbier trinken, da habe ich meine Ruhe in meiner Küche. Es ist nicht so, dass ich, wie das Klischee des Schriftstellers, dass ich da ein Gläschen Rotwein trinke und dann da die große Weltliteratur produziere. Nein, überhaupt nicht. Ich sitze in meiner Küchenecke und da schreibe ich meine Geschichten. Und ich sitze auch oft gerne in Cafés und schreibe alles mit der Hand. Also ich bin da wie manche andere Autoren auch, nicht diejenigen, die da ein großes Umfeld brauchen. Nee, ein kleines Zimmerchen reicht mir völlig aus, wo ich mit meinen Gedanken alleine bin.
In der heutigen Zeit, wo PC eigentlich das Schreiben erleichtert für viele, ist das Handschreiben-Manuskript nicht mehr so ganz üblich. Wie machen Sie das? Übertragen Sie das selber? Lassen Sie das dann von jemandem schreiben? Nehmen Sie das noch per Ton auf? Oder?
Ich schreibe alles mit der Hand. Ich suche mir selbst Blätter aus, die schon von einer Seite mal beschrieben sind, weil ich das Papier schätze, wertschätze. Nachhaltig, wenn man so will. Und wenn man mit der Hand schreibt, kann man hier und da noch Pfeile dazugeben. Man kann Bemerkungen machen, man kann Randnotizen machen. Man kann eine Menge viel mehr machen als Autor, als im PC. Hinzu kommt, dass Sie, wenn Sie mit der Hand schreiben, müssen Sie effizient schreiben. Sie können nicht wie beim PC unendlich lange Sätze bilden. Ich kann niemals in einer Nacht 30 Seiten schreiben, da würde nur grober Unfug bei rauskommen. Also konzentriere ich mich auf das Wesentliche, weil ich schreibe für ein kleines Publikum. Und da muss jedes Wort stimmen, jeder Satz muss stimmen und es darf nicht aufgebläht sein. Und das, denke ich, das ist die Schwierigkeit und der Vorteil, mit der Hand zu schreiben.
Haben Sie beim Schreiben eine gedankliche Gliederung im Kopf?
Ich denke lange nach über jede einzelne Geschichte. Ich denke lange nach über jede einzelne Geschichte, die muss einen Sinn haben. Sie muss auch was dem Leser bringen können. Sie muss auch durchdacht sein. Und ja, ich denke manchmal länger nach über eine Geschichte, als dass ich an ihr schreibe. Das Schreiben ist dann relativ eine schnelle Sache. Zweieinhalb Stunden habe ich ein Kapitel vom Drachen Emil fertig, aber es kann schon mal Wochen, Monate dauern, ehe ich weiß, wie bringe ich das Buch zu Ende? Welches Ende wähle ich aus?
Wer liest Ihr Manuskript zuerst?
Meine Lektorin.
Also keiner aus der Familie, sondern Sie geben das tatsächlich der Lektorin?
Ja, die Lektorin liest als allererste und sagt mir, Michael, das ist gut oder nee, Michael, das ist nicht so toll. Gute Ideen kriege ich von meiner Familie, besonders von meiner Tochter, die Anna-Maria, die hat mich auch auf den Pups-Wettbewerb gebracht. Die sagt, Papa, mach doch mal was über das Pupsen, das finden die Kinder bestimmt lustig. Da dachte ich, ja, Erwachsene und das Pupsen, naja, nein, sie hatte recht, natürlich hat sie recht gehabt. Und die Geschichten an sich sind ja geboren von unserem Sohn Emil, der heißt wie der Drache. Und was gibt's Besseres, als wenn man seine Kinder, seine Familie in so ein Buch einbringen kann? Wobei ja jeder Text, den wir Autoren schreiben, in irgendeiner Art und Weise autobiografisch ist. Da steckt natürlich auch eine Menge Autobiografie in den Emil-Büchern drin.
Durch wen sind Sie an Bücher herangeführt worden?
Auch schon relativ früh, komplett von meiner gesamten Familie. Mein Opa hat mir gesagt, Micha, du hast eine Gabe, nutze die. Und das hat später auch noch mal eine ältere Dame zu mir gesagt, Herr Kirschlauer, Sie haben eine Gabe, nutzen Sie die. Es ist, wenn man schreiben tut, es ist eine hohe Verantwortung und es belastet auch manchmal, wenn man nicht so das Richtige findet, weil man hat so den innerlichen Drang, schreiben zu wollen und auch schreiben zu müssen. Das ins Gleichgewicht zu bringen, ich denke, das ist für einen Autor das Allerschwierigste. Und Bücher, ja, Bücher lese ich täglich, viele Fachbücher sogar. Sehr gerne lese ich Briefwechsel zwischen Autoren und Verlegern, weil ich bin Autor und Verleger und da bin ich auf beiden Seiten beheimatet. Und das ist dann manchmal spannend, was da so im Laufe der Jahrhunderte an Briefwechseln zustande kommt.
Mit welchen Schriftsteller oder Schriftstellerin der Vergangenheit hätten Sie sich gern für ein Gespräch und Diskussion getroffen?
Ach ja, da gibt es etliche, aber auf jeden Fall mit Henry Miller. Ja, und natürlich auch mit so großen Männern der Abenteuerliteratur, mit Alexandre Dumas, natürlich nur in Frankreich, mit Walter Scott auf dem schottischen Schloss, ja. Aber ich denke, mit Henry Miller und Charles Bukowski, mit den beiden mal Bier trinken, ich denke, da wird man weniger über Literatur reden, vielleicht einfach nur ein Bier trinken und die Leute mal kennenlernen. Das wäre, denke ich, für mich mal so eine richtig große Sache gewesen. Aber es geht leider nicht. Das ist eben halt so im Leben.
Wenn Michael Kirchschlager nicht als Verleger und Autor tätig ist, was macht er? Haben Sie eine Freizeitbeschäftigung, die sich nicht mit Büchern beschäftigt?
Ja, ich maure gerne an meiner Burg, an unserem Burgturm, an unserem Familienturm herum. Ich restauriere seit 2007 mit meiner Familie einen mittelalterlichen Burgturm. Ich baue da eine Burgmauer aus Kalkstein mit reinem Kalkmörtel. Ich mache alles mit den Händen, ohne Strom, ohne Maschinen. Ich säge, ich bohre, ich meißle, ich haue alte, runde Steinkugeln zurecht mit altem Steinmetzwerkzeug. Da habe ich meine Freude dran. Da sehe ich, dass ich auch was mit meinen Händen schaffen kann. Ich bewundere Bildhauer. Ich könnte mich irgendwie ärgern, dass ich nicht so schön malen kann wie der Steffen Grosser. Also vor den Malern habe ich größten Respekt. Ich finde das beeindruckend. Ich würde so gerne auch so schön malen können, aber ich kann es leider nicht. Aber Steine bearbeiten, das ist auch schon eine schöne Sache und das mache ich in meiner Freizeit.
Wird dieses Projekt, wenn es abgeschlossen ist, auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein?
Ja, es gibt ja schon den einen oder anderen Kurzfilm mit mir als Ritter im Burgturm. Als Filmkulisse geht er schon mal her. Wir haben auch schon am Tag des offenen Denkmals den Turm schon mal offen gehabt. Aber wie gesagt, wir sind immer noch Baustelle und eine Burgbaustelle ist nicht ganz ungefährlich. Aber ich denke, irgendwann mal werden wir auch den Turm wieder öffnen. Wir sind immer bei Gemeindefesten, sind wir auch dabei, wo unser Turm steht. Also von daher denke ich, werden wir irgendwann fertig sein und dann werden wir auch in der Öffentlichkeit das eine oder andere da machen können.
Noch einmal zurück zu Ihrer Kindheit. Welches Kinderbuch würden Sie sagen, ist heute noch lesenswert für kleine oder größere Kinder und Jugendliche?
Was mich immer fasziniert hat, das waren die Geschichten von Zwiebelchen. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, welcher Autor das ist. Zwiebelchen ist eine kleine Zwiebel, die Widerstand leistet gegen den Minister Meerrettich, ist entstanden im 19. Jahrhundert, dort als Österreich ein Regime herrschte und die ganzen Tomaten und Zwiebeln unterdrückt wurden gegen den Minister Meerrettich und das Zwiebelchen als kleine Zwiebel da den Widerstand geleistet hat und den literarisch als Figur in Erscheinung trat. Also keine Person, sondern einfach nur eine kleine Zwiebel. Ich denke, das ist eine interessante Sache. Das ist auch ein wichtiges Buch, was auch für Kinder von Interesse sein könnte.
Nun unsere letzte Frage. Was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer? Anfangen oder aufhören?
Also da muss ich sagen, weder das eine noch das andere. Ich bin froh, wenn ich fertig bin, wobei das bei Büchern, die so 40, 50 Seiten haben, nicht so das große Problem ist. Der Anfang, ich liebe mich mit Anfängen zu beschäftigen. Ich bin ein großer Freund vom Nibelungenlied, von der mittelalterlichen Literatur. Und die Einfänge, die Einstiegs, die Intros in diese mittelalterlichen Heldensagen und so weiter, die so sehr archaisch klingen, so sehr episch sind, das macht mir richtig große Freude. Deswegen habe ich auch keine Angst, einen Anfang zu finden. Und das Ende, tja, da lassen wir dann immer mal etwas offen. Und auch das ist nicht die große Schwierigkeit, ein Ende immer offen zu lassen, um den Leser dann vielleicht zu begeistern, dass die Geschichte noch weitergeht. Also von daher, denke ich, habe ich damit gar keine Schwierigkeiten.
Lieber Michael, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, bitteschön.